Ich möchte Sie heute ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier in der Bolziger Kirche begrüßen. Wir haben heute den Sonntag nach dem Christfest. Das Thema des Gottesdienstes befasst sich mit Christi Geburt. Wir haben zwar den Pfarrer hier im Hause, er ist aber nur als Notlösung da, falls es bei uns nicht weitergehen sollte. Nein, er wäre eigentlich im Urlaub, es ist aber schön, dass er den Urlaub hier bei uns verbringt. Und wir werden diesen Gottesdienst auch als Gemeinde, so wie es Paulus uns gesagt hat, ein jeder nach seinen Gaben, denke ich, ganz gut gestalten. Und darum lasst uns jetzt diesen Gottesdienst gemeinsam feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir beginnen mit dem ersten angezeigten Lied, die 39, die Strophen 1 bis 3. Kommt, lasst uns Christus ehren. Und danach wird uns der Wochenspruch vorgestellt.
Vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das steht in Johannes 1, 14b und ist der heutige Wochenspruch. Ich habe es gegoogelt. Da steht bei Herrlichkeit höchste Schönheit, Großartigkeit. Mein Bruder hatte immer so was, um mich zu ärgern, als ich noch klein war. Er hat immer gesagt, Herr kommt von herrlich und von Dame kommt, egal, ist jetzt nicht wichtig, okay. Ich habe dann nochmal Herrlichkeit in der Bibel gegoogelt. Da steht, mit Herrlichkeit wird der hebräische Begriff Kavod übersetzt, dessen Ausgangsbedeutung Gewicht schwerer ist. Als Erhabenheit, Herrlichkeit wird damit das bezeichnet, was Eindruck macht. Ob Jesus in der Krippe schon so einen Eindruck gemacht hat, ob die Hirten schon etwas von seiner Herrlichkeit erkennen konnten, wir wissen es nicht. Und doch denke ich, dass die ganze Atmosphäre in dem Stall eine andere war und dass von Jesus selbst als Kind eine Ausstrahlung ausging, sodass sie gemerkt haben, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes ist. Später, als Jesus herangewachsen war, hat es sich herumgesprochen, dass in diesem Zimmermannssohn etwas Besonderes ist, dass in ihm mehr steckt als in allen Propheten, die vor ihm da waren. Aber die Herrlichkeit? Ich denke, dass die, die an Jesus geglaubt haben, wie seine Jünger, seine Herrlichkeit sehen konnten. Und auch wir werden seine Herrlichkeit nur sehen, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Und als ein Kind Gottes kann ich erkennen, wie Jesus von der Krippe bis zum Kreuz aus Liebe zu mir gehandelt hat. Im Internet stand ein weiser Rat. Wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. In dem Sinne wünsche ich euch, dass euer Glaube so stark ist, dass ihr seine Herrlichkeit sehen könnt.
Die Textlesung für den heutigen Sonntag finden wir im Lukas 2, die Verse 8 bis 20. Die Hirten sehen und verkündigen. Als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gen Bethlehem und die Geschichte, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als die Hirten gesehen hatten, was ihnen von dem Engel verkündet worden war, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten sagten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Die heutige Predigt bezieht sich auf die vorangegangene Lesung in Lukas 2, 8 bis 20. Und die Predigt wird heute aufgeteilt und in vier Impulsen vorgestellt: von der Anne, vom Sören, vom Enrico und der Silvia.
Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das über dieses Kind gesagt war. Dieser Vers beschreibt die Reaktionen der Reaktion der Hirten, nachdem sie das neugeborene Jesuskind im Stall gesehen haben. Es ist ein entscheidender Moment. Wir können daran einiges über das Wesen des Glaubens ableiten. Drei kleine Punkte dazu: Hören, Glauben, Suchen und Sehen, der erste Punkt. Die Hirten hatten die Botschaft des Engels gehört. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Doch damit endet es nicht. Sie gehen, um zu sehen, ob das Wort wahr ist. Ihr Sehen des Kindes bestätigt ihren Glauben. Wie in unserer Sprache auch, wo das Sehen und Schauen in übertragenem Sinne verwendet wird und aussagt, dass etwas wirklich erfasst und verstanden ist, zum Beispiel in der Formulierung etwas durchschauen, so wird auch in der Bibel das Schauen als Beschreibung eines umfassenden Wahrnehmens einer Sache verwendet. Endlich habe ich es durchblickt. Jetzt ist es mir klar geworden. Ich habe es verstanden. Jetzt weiß ich es. Dieser Prozess des Hörens, Suchens und Sehens prägt auch unseren Glaubensweg. Zuerst hören wir Gottes Wort, dann machen wir uns auf den Weg, es in unserem eigenen Leben zu erfahren, und schließlich erkennen wir seine Wahrheit. Überwältigt von der Freude. Die Hirten sind von dieser guten Nachricht, der Retter ist geboren, so erfüllt, dass sie es einfach mit anderen teilen müssen. Sie berichten von dem, was sie erlebt haben. Ihre Verkündigung hat Kraft, weil sie aus einer echten, lebendigen Begegnung mit Jesus kommt. Auch wir sind aufgefordert zu bezeugen, was Christus in meinem, im eigenen Leben getan hat. Ist es nicht bemerkenswert, dass ausgerechnet Hirten die ersten Zeugen Jesu waren? Einfache Männer, die in der Gesellschaft keine hohe Stellung hatten, die keinen Kommunikationskurs besucht haben? Gottes Botschaft ist nicht auf menschliche Positionen oder Macht angewiesen. Sie gilt allen, und jeder, der sie erlebt hat, kann sie auch weitergeben. Dieser Vers lädt mich ein, über meine Freude über die Geburt Jesu nachzudenken. Wo und wann bin ich bereit, diese Freude und Hoffnung mit anderen zu teilen? Wo und warum mache ich Abstriche, sein Wort weiterzusagen? Und warum bewegt mich das Wort nicht so, dass ich es mit anderen teilen muss? Oft zögern wir, die Botschaft zu teilen, weil wir Angst vor Ablehnung haben und es alleine nicht gut hinbekommen. Die Hirten erlebten die Freude aber gemeinsam. Und gemeinsam gingen sie auch hin und bezeugten, was sie gehört und gesehen hatten. Auch wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen und die Ermutigung, die darin liegt. Darum ist es wichtig, eine Gemeinschaft zu suchen, in der wir uns gegenseitig inspirieren, die frohe Botschaft zu leben und auch weiterzugeben. Gottes Heil immer wieder neu entdecken, der dritte Punkt. Manchmal verlieren Dinge, die wir oft gehört haben, ihren Glanz. Ich möchte Gott darum bitten, mir diese Weihnachtsfreude immer wieder neu zu schenken, denn sie geht ja im Alltag so schnell verloren. Man gewöhnt sich daran und empfindet es nicht mehr so inniglich. Nach 20 Jahren Krippenspielproben und mehr als 20 Jahren Weihnachtsvorbereitungen, da wird es zur Routine und die persönliche, ansteckende Freude, die bleibt aus. Die Hirten waren mitten bei der Arbeit, auf ihrer Nachtschicht, als die Engel ihnen die Botschaft brachten. Gott trat in ihren Alltag hinein und heiligte ihn. Das dürfen auch wir erwarten. Gott kann uns mitten in unserem Alltag begegnen, selbst bei den alltäglichsten Aufgaben. Die Hirten gingen nach ihrer Begegnung mit dem Kind ja sicher auch wieder zurück an ihre Arbeit. Aber sie waren verändert, denn auf dem ganzen Weg dahin lobten sie Gott und dankten. Sie hatten die Botschaft verinnerlicht und das prägte nun ihren Alltag. Erwarten wir das noch, dass Gott in unseren Alltag hineinwirken und uns in unserer Routine erreichen kann? Die frohe Botschaft hat nichts an Kraft verloren. Sie ist lebendig und rettend. Wenn sie uns heute nicht mehr so erfüllt wie die Hirten damals, dann sollten wir uns danach ausstrecken und Gott darum bitten, uns neu zu berühren. Wir dürfen um Kraft und Mut und Freude bitten. Der Text sagt mir: Mache dich wie die Hirten auf den Weg. Höre, vertraue und suche Jesus. Er wird dein Herz wieder mit Freude erfüllen, sodass du sie mit anderen teilen möchtest. Und es ist das einzig Wichtige, was wir den Menschen zu sagen haben. Dir ist Jesus, dein Retter, geboren.
Und alle, die es hörten, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten sagten. Wir haben von der Kerstin Wesser schon gehört, die Herrlichkeit sehen. Von der Anne Triemer haben wir diesen Dreiklang hören, sehen, verstehen, gehört. Und daran möchte ich gerne anknüpfen. Warum ließ Gott die erste Botschaft seines Sohnes durch Hirten verkündigen? Das hat mich natürlich genauso beschäftigt wie die Anne Triemer in ihrem Impuls. Die Hirten waren weit unten angesiedelt und ich habe mir überlegt, in der heutigen Zeit, mit was würde man das vielleicht vergleichen? Vielleicht mit Obdachlosen, mit Suchtkranken. Was hätten wir gedacht, wenn ein Suchtkranker oder ein Obdachloser zu uns gekommen wäre und das verkündigt hat, was die Hirten verkündigt haben? Wäre es nicht besser gewesen, wenn sie einen Pharisäer geschickt hätten? Weil es gab ja auch zur damaligen Zeit Pharisäer, die sehr fest im Glauben standen und nicht nur gesetzlich gehandelt haben. Also wäre es nicht besser, der Pfarrer würde sowas verkünden als der Obdachlose? Einfach uns selber mal in uns hineinhören, wie hätten wir reagiert? Die Hirten, die konnten nichts bringen, was ihre Glaubwürdigkeit gestärkt hat. Die konnten auch nichts vorweisen, wo sie gesagt haben, sie haben so einen guten Leumund. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft für uns. Die Botschaft für uns, dass wenn wir von Gott was weitersagen, dass wir nichts mitbringen müssen. Wir müssen nichts können. Wir müssen nicht irgendwelchen riesengroßen Leumund oder eine Befürwortung von irgendjemand haben. Denn es ist nicht entscheidend, wer das Ganze sagt, sondern was gesagt wurde. Genauso hat es mich beschäftigt, warum erst hören und dann sehen. Ich habe lange darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, mit der Gemeinde kann ich noch mal einen Test machen. Also ihr müsst jetzt mitmachen und das machen, was ich sage, wenn es geht. Und dann werden wir sehen, ob das aufgeht oder nicht. Als erstes macht ihr mal, ohne dass ihr eure Hände oder so benutzt, dass ihr weghört. Also jetzt die nächsten 15 Sekunden hört ihr weg. Konzentriert euch drauf, weghören. Wer mich jetzt bewusst oder unbewusst noch hört, hebt mal seine Hand. Okay, es gehen ein paar Hände hoch. Und jetzt schließt ihr mal bewusst eure Augen. So, ihr könnt es wieder aufmachen, eure Augen. Also hier, wer es von hinten nicht lesen kann, Hände hoch steht hier. Es hat nicht einer von euch die Hand hoch gemacht. Was heißt das? Wir können besser wegsehen als weghören. Das heißt, das Wort wurde verkündigt, weil die Leute nicht weghören konnten. Und ich glaube, in Bethlehem war schon ganz schön Aufruhr, nachdem die Hirten das erzählt hatten. Und sie wunderten sich sehr. Die einen waren vielleicht verwundert, die einen anderen haben es bewundert. Dann gab es vielleicht wieder welche, die gesagt haben, okay, wer weiß, was die uns hier erzählen. Ich glaube aber, ganz viele sind hingelaufen in den Stall und wollten sehen. Also der Tag war bestimmt für Maria und Josef und das Kind war wie ein Taubenschlag, so in dem Moment. Und viele sind vielleicht rausgegangen und haben gedacht, na, die haben mit uns aber einen Schabernack betrieben. Die haben uns auf den Arm genommen. Wir haben doch gar nichts gesehen, außer ein Kind in der Krippe liegen und noch zwei erbärmliche Personen links und rechts sitzen. Weil das Entscheidende ist, und das hatte Anne Triemer auch gesagt, wir müssen es erkennen. Wir müssen es erkennen, dass dort die Herrlichkeit liegt. Die Frage war auch noch, warum hat es Gott so gemacht? Wäre es denn schöner gewesen, er hätte ein richtig großes Fest gefeiert. Wenn er die letzten 2-3 Tage die Nachrichten durchgeblättert hat, dann hat der eine oder andere vielleicht mal gesehen oder gehört, dass der Neymar ist ein großer Fußballspieler, Weltfußballer, brasilianischer, hat sein viertes Kind bekommen. Also er nicht, sondern eine Frau. Das heißt, viertes Kind von der dritten Frau. Das erste andere ist im Juni zur Welt gekommen. Wer rechnen kann, weiß, dass es natürlich nicht dieselbe Frau war. Da hat eine XXL-Party gefeiert. Ja, das ist nicht schöner gewesen? Feiert man nicht so, wenn der Heiland auf die Erde kommt, ist das Fest? Gott hat es anders gemacht. Weil er wollte, dass wir es erkennen. Dass wir in der Bibel lesen, dass die Leute damals in der Bibel lesen, das erkennen und das dann annehmen und das nicht pompös das Ganze feiern und machen. Ich habe einen schönen Spruch von Wilhelm Busch gefunden dazu. Und den will ich euch als letztes noch mitgeben. Es kommt eben alles darauf an, ob uns die Augen geöffnet sind. Von Natur aus sind unsere Augen blind und unsere Herzen sind verfinstert, dass wir in den Armen Jesus, den Sohn und Christus, nicht erkennen können. Da muss sich Gott schon über uns erbarmen und uns durch seinen Heiligen Geist die Augen öffnen. Und dass das geschieht, das wünsche ich uns. Und lasst uns auch dafür auch immer bitten. Amen.
Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Es ist heute nicht einfach, in der täglichen Flut von Informationen und dazu noch so manche falsche Informationen einen klaren Kopf zu bewahren und sich auf Wesentliches und Wichtiges zu konzentrieren. Was bewegt mich wirklich noch? Wenn mir aber etwas zu Herzen geht, dann hebt sich für mich das Gesagte oder das Ereignis von allem anderen ab. Es geht mich unbedingt etwas an. Es ist mitunter entscheidend für meinen Lebensweg. Die Herausforderung ist dabei, ob ich der Instanz, von der ich Weisung erhalte, vertrauen kann und bereit bin, dieser zu folgen. Ich denke, dass die Hirten doch ein wenig unsicher waren, ob denn das stimmt mit diesem Kind in der Krippe, das die Menschen zum Wohlgefallen Gottes verändern soll. Da ist man doch skeptisch und überzeugt sich persönlich. Aber liegt darin nicht ebenso die größte Ihrer Hoffnungen, dass sich in Ihrem Leben etwas verbessert? Die starke Botschaft vom Heiland der Welt war Sensation genug, sich auf den Weg zum Stall zu machen. Und nun stehen Sie da und erklären einer jungen Frau, welche immense Bedeutung die Geburt Ihres Kindes für die ganze Welt haben wird. Ich stelle mir gerade vor, dass eine Hebamme unserer Zeit genau diese Worte einer frisch gebackenen Mutter über ihren Sohn sagt. Es wäre doch schön, wenn diese Geburtshelferin deswegen nicht belächelt werden würde, so wie wir Christen oft, weil wir genau wie Maria im Stall von Bethlehem diese frohe Botschaft von Jesus aufnehmen und nicht verwundert sind. Wenn sich Menschen heute zum christlichen Glauben bekennen, dann ist es genau das, dass in ihrem Wesen verändert werden, oftmals durch Worte und Taten von Mitmenschen oder eben auch von Engeln, die zu Herzen gehen. So erinnere ich mich an meinen eigenen Weg zum Glauben. So wünsche ich euch, dass ihr ebenso wie Maria die Botschaft der Weihnacht behaltet und dass sie euch bewegt, sie weiter zu sagen. Amen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt war. Auch ich habe mir Hilfe gesucht, und zwar nicht bei Google, sondern bei Wilhelm Busch. Er schrieb dazu: Diese Hirten gingen wahrhaftig in einen grauen Alltag zurück. Sie hatten ein schweres Leben, voller Kampf und Mühe, aber sie priesen und lobten Gott. Wir dürfen nicht meinen, die Worte preisen und loben bedeuten dasselbe. Die Bibel braucht keine überflüssigen Worte. Das griechische Wort im Urtext, das für das Luther preisen einsetzt, kann man eigentlich gar nicht recht übersetzen. Man würde am besten verklären sagen. Dasselbe Wort braucht der Herr Jesus, als er sagte: Vater, ich habe dich verklärt auf Erden. Was heißt das, verklären? Als Gott den Menschen schuf, sollte der nach der Bestimmung Gottes ein Ebenbild Gottes sein. Er sollte Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Er sollte Gottes Glanz gleichsam zurückstrahlen wie ein Spiegel. Doch durch den Sündenfall ist der Spiegel zersprungen. Der Mensch ist verfinstert. Gottes Herrlichkeit spiegelt sich nicht mehr in ihm. Aber nun wird deutlich, wie der Herr Jesus der große Wiederhersteller ist. Kaum sind die Hirten in seine Gewalt gekommen, da fangen sie an, die eigentliche Menschenbestimmung wieder zu erfüllen. Sie verklären den lebendigen Gott. Sein Glanz leuchtet aus ihrem Leben. Seine Herrlichkeit liegt über ihnen. Wohl ist der Glanz noch tausendfältig gebrochen durch das Wesen des gefallenen Menschen, aber der Anfang ist gemacht. In der Ewigkeit wird es vollendet werden. Das sagt das Wörtlein: Sie priesen Gott. Am besten gefiel mir der Satz: Sein Glanz leuchtet aus ihrem Leben. Rein äußerlich gingen die Hirten in ihren Alltag zurück. Familie, Freunde, Arbeit. Der gewohnte alte Trott? Offenbar nicht. Der längst sprichwörtlich gewordene Vers aus Lukas 6, 45 sagt: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. So war das bei den Hirten der Fall. Sie konnten gar nicht anders. Sie mussten von dem erzählen, was sie erlebt hatten. Auch in ihrem normalen Umfeld. Genau wie wir das tun, wenn wir so richtig ergriffen sind. Und dabei entledigten sie sich nicht etwa ihrer Alltagspflichten. Sie kehrten um und nahmen Verantwortung für ihre Familien und die anvertrauten Tiere wieder wahr. Ganz konkret und doch im neuen Glanz. Bei uns selber wird er oft mehr kalkuliert. Familie, Freunde, Arbeit.
Darin Gott loben und preisen, da sind wir schnell, vorsichtig und zurückhaltend, um keinem zu nahe zu treten und uns nicht selbst etwa der Lächerlichkeit preiszugeben. Wie wenig von seinem Glanz leuchtet er oft aus unserem Leben. Das wünsche ich uns fürs neue Jahr, dass wir mutiger werden und uns leiten lassen. Sein Glanz kann nur aus unserem Leben leuchten, wenn wir den Weg dafür frei machen. Das bedeutet vielleicht nicht immer noch mehr Aktionismus, neue Ideen, modernere Werkzeuge, außergewöhnliche Formate, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Nein, es bedeutet vielmehr in unserem Alltag unsere Herzen öffnen in beide Richtungen, empfangen und geben, so wie die Hirten, seinen Glanz leuchten lassen aus unserem Leben. Ja, das schenke uns der Heilige Geist. Amen.
Wir haben viel gehört von Gottes Glanz und davon, wie wir auch berufen sind und befähigt, das weiterzusagen. Aber vielleicht ist jemand da, der sagt, ich fühle das anders, mein Leben ist beschwert. Ich kann das ja nicht erzeugen, nicht? Vielleicht trägt jemand gerade irgendeine schwere Last in seinem Leben, irgendein Joch. Und da ist das vielleicht weit weg mit der Herrlichkeit. Seht ihr, und deswegen habe ich noch einen kleinen Impuls mitgebracht als Hinführung zu dem Lied, was wir noch singen wollen. Und zwar heißt es in Jesaja 9, in der Ankündigung von Christus, das Volk, das im Dunkel ist, sieht ein großes Licht. Und über denen, die in Finsternis leben, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch und den Stecken des Treibers zerbrochen. Dieses drückende Joch, das war zu Jesu Zeiten durchaus Fremdherrschaft durch Rom, Steuerlasten und. Aber ist auch die drückende Last unserer Schuld, die auf vielen Gewissen drückt, unserer Unfähigkeit, des Unvermögens. Und so wie damals die Hirten wussten, es hat sich gesellschaftlich noch gar nichts geändert, nicht durch dieses Kind, wussten sie doch, Gott hat gehandelt. Und durch den Glauben verändert sich dann auch die Wirklichkeit. Und das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen, dass ihr dies einfach glauben könnt, dass du das glauben kannst, Gott hat das drückende Joch schon zerbrochen. Und deswegen leg's ihm einfach hin und vertraue, und dann kann dein Leben auch befreit werden von diesem drückenden Joch. Und davon handelt das Lied, was ein kleiner Chor jetzt singen wird: Zerbrochen ist der Stab der Sünde dunkle Macht.